Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. 60 Wegstadien. Eben haben wir es gehört. 60 Wegstadien, also rund 2 Stunden Wegs. 2 Stunden Wegs entfernt von Jerusalem liegt das Dörfchen Emmaus. Jedenfalls, liebe Gemeinde, nach dem Zeugnis des Evangelisten Lukas. 2 Stunden laufen die Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Und 2 Stunden muss man ja erstmal laufen, liebe Gemeinde. 2 Stunden laufen die Jünger von Jerusalem nach Emmaus und begreifen nicht, dass Jesus von Nazareth mit ihnen läuft. 2 Stunden trotten sie durch das judäische Bergland und merken nicht einmal, wer da mit ihnen läuft, wer ihnen biblische Texte auslegt und wer sie in ihrer Trauer über den Karfreitag zu trösten versucht. 2 Stunden Wegs, liebe Gemeinde, am helllichten Tage gelaufen, und doch gehen die Jünger, als gingen sie im Nebel. Auf dem Weg sind sie, aber auf dem Weg ohne Orientierung. So orientierungslos, dass sie nicht einmal realisieren, dass der, über den sie da sprechen, auf dem Wege neben ihnen geht. So kann das Menschen gehen, liebe Gemeinde. Und wenn wir ehrlich sind, so ist es ja nicht nur den Jüngern gegangen damals. So ist es mir schon gegangen, mir und sicher den allermeisten unter uns, liebe Gemeinde, wenn wir ehrlich sind. 2 Stunden haben wir angestrengt versucht zu begreifen und nichts begriffen, trotz der 2 Stunden Arbeit. Das geht auch Professoren so, die fürs Verstehen bezahlt werden. 2 Stunden nachgedacht und nichts begriffen. Und so geht es ja nicht nur den Professoren, sondern uns allen. Da haben wir beispielsweise mit Menschen zusammengelebt, sind ein Stück Wegs mit ihnen gemeinsam gegangen und wussten doch nichts über sie. Da blieben Menschen, mit denen wir Wege geteilt haben, nicht nur 2 Stunden lang Fremde. Ein wenig bekanntes Beispiel aus dem Leben einer bekannten Persönlichkeit, die wir, liebe Gemeinde, doch meistens glauben zu kennen, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer verbrachte seit Kindertagen viel Zeit mit einer Sandkastenfreundin aus der Nachbarschaft, aus Berlin-Grunewald, nicht mal 2 Stunden Wegs von Berlin-Mitte entfernt. Beide, Bonhoeffer und die Freundin aus der Nachbarschaft, studierten Theologie hier an der Universität. Beide promovierten hier an der Universität, aber beide schafften es nicht, sich einander ihre Liebe zu gestehen, über ihre Empfindungen für den anderen irgendwann einmal ins Gespräch zu kommen. Und obwohl gemeinsame Freunde, die das unwissentlich ineinander verliebte Paar gut kannten, schließlich versuchten, eine Aussprache zu arrangieren. Ihr müsst mal miteinander reden. Kam es nie zu einem solchen Gespräch. Darüber zerbrach die Freundschaft. Beide wandten sich anderen Menschen zu und die Studentin aus Berlin-Grunewald taucht in den meisten Bonhoeffer Biografien nicht einmal namentlich auf. Man kann 2 Stunden oder mehr nebeneinander hergehen und sich eigentlich gar nicht kennen, sich nie wirklich erkennen. Und das passiert, liebe Gemeinde, nicht nur Prominenten wie den beiden Jüngern Jesu im eben gehörten Evangelium oder dem großen Dietrich Bonhoeffer. Nein, das passiert auch mir und dir und Ihnen und uns allen, ist schon passiert und wird wieder passieren. Aber das Bemerkenswerte, liebe Gemeinde, an der eben gehörten Geschichte des Evangeliums ist gar nicht, dass da Leute 2 Stunden nebeneinander laufen und gar nichts begreifen. Das, wie gesagt, passiert uns allen. Das Bemerkenswerte ist, dass die Jünger ausgerechnet beim Abendmahl begreifen, worum es geht. Beim Abendmahl werden ihnen die Augen aufgetan, beim Abendmahl begreifen sie, wer eigentlich neben ihnen geht. In dem Moment, da Jesus das Brot nahm, das Dankgebet sprach, das Brot brach und teilte, da erkannten sie ihn. Jesus war also offenbar kein Scheintoter, der nach einer Weile Erholung fröhlich aus dem Grab heraus spazierte, auch keine wieder zum Leben erweckte Leiche mit leichenblassen Gesichtszügen. Leibliche Auferstehung, liebe Gemeinde, heißt, wie man auch beim Apostel Paulus lesen kann, rundherum verwandelte Leiblichkeit, rundherum erneuerte Existenz von Leib und Seele, von Körper und Geist. Mit unseren Augen nicht einfach zu sehen, mit unserem Verstand nicht einfach zu begreifen. Ein Teil unserer Realität, ja, ein Teil unserer Realität, aber ein Teil, auf den wir erst hingewiesen werden müssen, auf den wir gleichsam erst gestupft, gestoßen werden müssen, aufmerksam gemacht werden, aber nicht durch eine theologische Vorlesung, ein kluges Buch, ein empfindsames Gespräch, nein, durchs Essen, durchs Essen. Durchs Brot, das für uns gebrochen und uns verteilt wird. Abendmahl ist also zentral, liebe Gemeinde. Das ist die Botschaft vom Ostermontag. Abendmahl ist zentral und Essen. Das Abendmahl in Emmaus war zentral dafür, dass die Jünger verstehen konnten. Das Abendmahl ist auch für uns zentral, dass wir Ostern verstehen können. Und noch allgemeiner gesagt, Essen. Essen ist zentral, nicht nur für unser Leben, sondern auch für unseren Glauben. Und so steht das keineswegs allein nur bei Lukas, keineswegs nur im Neuen Testament. So steht das auch schon im Alten Testament. Essen ist für den Glauben zentral. So steht das im Alten Testament, dem ersten Testament unserer christlichen Bibel, das wir gemeinsam mit allen Menschen jüdischen Glaubens als unsere heilige Schrift bekennen. Und so steht das beispielsweise im Predigttext für den heutigen Ostermontag, im 25. Kapitel des Jesaja-Buchs. Sie können, was ich jetzt lese, auch nachlesen im Programm. Wir lesen bei Jesaja: Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge, auf dem Zion in Jerusalem, allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge Zion die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Amen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wieder, liebe Gemeinde, geht es im Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja, wie im eben gehörten Evangelium, darum, dass Menschen plötzlich verstehen, plötzlich begreifen, plötzlich den Nebel vor den Augen verlieren, weil Gott sie begreifen lässt, weil Gott den Nebel fortzieht, den Vorhang, die Decke vor Augen. Wieder geht es bei Jesaja wie bei Lukas daran, dass man plötzlich begreift, plötzlich sieht, worum es geht im Leben. Wieder im Predigttext wie im Evangelium des Ostermontags fällt es denen, die sich zum Essen versammelt haben, beim Essen, wie Schuppen von den Augen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Lukas, dem Evangelium, und Jesaja, dem Predigttext. Und Menschen jüdischen Glaubens würden sich vermutlich beschweren, wenn wir aus Jesaja ein Lukas vor Lukas und einen Christen vor Christus machen würden. Das alttestamentliche Freudenmahl findet auf einem Berg statt, auf dem Berg Zion, mitten in Jerusalem, dem Berg, auf dem die ersten Christen das letzte Abendmahl Jesu lokalisiert haben. Und zu diesem großen Fest- und Freudenmahl auf dem Berg Zion, mitten in Jerusalem, kommen alle Völker. Nicht nur die Berliner, die Deutschen, die Österreicher, nein, auch die Engländer und die Kanadier, alle Völker dieser Welt kommen zum Freudenmahl und die Türen stehen weit offen. Während im Neuen Testament nach der Auferstehung die Türen verschlossen sind aus Furcht. Bei Lukas, wir haben es gehört, gibt es nur Brot. Da wird Brot gebrochen und verteilt. Bei Jesaja gibt es ein, wörtlich übersetzt, ungeheuer großes Fest- und Freudenmahl. Fette Speisen, wie bei der Krönung eines großen Königs. Ich weiß, liebe Gemeinde, vielleicht geht es Ihnen wie mir und Sie würden bei einem Festmahl heute eher mageres Fleisch bevorzugen. Fett essen wir nicht mehr so gern. Aber fettige Speisen galten im Altertum als Zeichen von Wohlstand. Man kann einen ganzen Fetthöcker eines Kamels den Gästen auftischen. Man kann ganz viel Öl über die Speisen geben, denn man ist ein reicher und großzügiger Gastgeber. Ein solches großes Gastmahl findet auf dem Zion statt, mit kostbarem Wein, der noch einmal eigens durch Sieb gegossen wurde, damit man nicht die Hefe trinken muss. Das mögen wir heute auch nicht so gern. Kostbarer Wein und fette Speisen, ein großes Gastmahl. Nicht wahr, liebe Gemeinde, so viel ist klar. Bei Lukas wie bei Jesaja geht's ums Essen. Bei allen Unterschieden. Gemeinsam ist nicht nur, dass beim Essen Erkennen stattfindet, das Essen verstehen und begreifen bringt. Gemeinsam ist, dass man beim Essen sowohl nach Lukas, dem Evangelium, wie Jesaja, dem Predigttext, nicht nur etwas übers Leben, sondern auch über den Tod begreift. Die Mahlgäste begreifen bei Jesaja und bei Lukas, dass Gott der Herr des Lebens ist und weil er der Herr des Lebens ist, auch den Tod niederringen kann. Nicht der Tod ist der Herr des Lebens. Und das schien zu Zeiten des Jesaja so, das schien zu Zeiten des Lukas so und, liebe Gemeinde, das scheint auch heute so. Sri Lanka, der wieder aufflackernde Konflikt in Nordirland, der Nahe Osten, überall in dieser Welt, überall zur Zeit des Lukas und des Jesaja scheint es so, als ob der Tod das letzte Wort hat und der Tod der Herr dieser Welt ist. Und man könnte meinen, in all den Schrecknissen, von denen wir lesen und die wir im Fernsehen sehen, feiert der Tod ein bizarres Festmahl und berauscht sich an den vielen, die umkommen. Aber, liebe Gemeinde, heute Abend setzt die Bibel gegen diese Bilder von der Macht des Todes und den scheinbaren Festmählern des Todes, den Festmählern derer, die umbringen und sich freuen an denen, die sie umbringen. Heute Abend setzt die Bibel dagegen das Festmahl des Lebens. Die Festmahlzeit, bei der der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, sondern deutlich wird, dass Gott, der Herr der Welt, der Herr des Lebens und damit auch der Sieger über den Tod ist. Bei Jesaja kommt das auch, wie bei Lukas, ganz plötzlich. Da sitzen die alle und essen fettig und trinken guten Wein. Und dann heißt es urplötzlich, Gott wird verschlingen den Tod auf ewig. Dieses Festmahl hat kein Ende. Da wird mit besten Speisen und feinstem Wein gefeiert, dass Gott den Tod verputzt, verspeist, gänzlich aufgegessen hat, aufgefuttert hat. Natürlich ein Bild, liebe Gemeinde, aber ein starkes Bild. Ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben rangen. Ein besonderes Essen, wenn das Leben den Tod auffrisst. So bei Jesaja. Bei Lukas wird das Bild, das starke Bild, Gott verspeist den Tod, plötzlich Realität. Denn, liebe Gemeinde, in Emmaus sitzt einer am Tisch, der den Tod überwunden hat. Da ist es nicht nur ein Bild. Da sitzt er da und bricht das Brot und verteilt es. Eine Realität außerhalb unserer scheinbaren Realitäten. Aber, liebe Gemeinde, doch Realität. Die Realität des neuen Lebens, die gleichsam hinter unserer Realität liegt, die Wirklichkeit auf der Hinterbühne, die Wirklichkeit hinter der brutalen Realität des Todes, die Realität des Lebens am Ende aller Realitäten. Wir sehen sie oft nur nicht, weil unsere Augen gehalten sind und unser Verstand im Nebel nur auf die Realität des Todes schauend und nicht auf die Realität des Lebens, die hinter der Realität des Todes liegt. Nun werden Sie mich fragen, liebe Gemeinde, wo kann man denn diese neue Realität des Lebens sehen? Wo kann man denn durch den Nebel und die furchtbaren Todesbilder aus Fernsehen, Radio, Zeitung und Social Media hindurchsehen zum neuen Leben, zur Realität des neuen Lebens? Wo sind die Freunde, die uns einladen zu einer tiefen Aussprache, so wie Dietrich Bonhoeffer und seine Freundin Elisabeth Zinn eingeladen werden sollten zu einer wirklichen Aussprache. Die ganz wunderbare, schlichte Botschaft des Ostermontags, die Antwort auf die Frage, wo ist denn das, ist beim Essen. Beim Essen, beim Abendmahl. Das ist die wunderbare Botschaft des Ostermontags, die Botschaft von Jesaja und Lukas. Die neue Realität gibt es schon beim Essen, gibt es schon beim Abendmahl. Das kann man erfahren mit dem Verstand, mit allen Sinnen, schmecket und sehet, nicht nur wie freundlich der Herr ist, sondern wie kraftvoll sein Leben ist, wenn wir uns einladen lassen an seinen Tisch, wie gleich. Wenn Gott uns zum Essen einlädt an seinen Tisch, dann erinnern wir nicht nur an einen, der gestorben und auferstanden ist, wie wir uns an die Freundin Dietrich Bonhoeffers und Dietrich Bonhoeffer erinnern. Nein, liebe Gemeinde, beim Essen im Gottesdienst, beim Abendmahl ist der auferstandene Herr mitten unter uns. Er ist nicht nur der Gastgeber, sondern auch die Gabe. In, mit und unter den Zeichen von Brot und Wein. Dem Brot, das gebrochen und verteilt wird, wie im Evangelium des Lukas. Natürlich, schlichte Zeichen, kein fettes Festmahl. Pappige Oblaten, die manchmal am Gaumen kleben. Und nicht im Dom, aber in anderen Kirchen Wein, der gar nicht unbedingt schmeckt. Aber, liebe Gemeinde, auch in diesen schlichten Zeichen wird deutlich, wir sind nicht allein. Der, der uns eingeladen hat, ist bei uns. Er reicht uns die Hände. Man kann ihn spüren. Er ist im Raum. Und darum, ob wir nun zu zweit sind und vom Zion weg in das Dörfchen Emmaus gehen, oder ob wir zum Zion nach Jerusalem pilgern oder in die Stadtmitte von Berlin zum Dom oder in London in eine Kirche, in Kanada, am Nordpol unser neues Testament aus dem Overall ziehen. Gott lädt uns überall an seinen Tisch. Und da, liebe Gemeinde, wir haben es doch alle erlebt, werden uns die Augen aufgetan und wir erkennen plötzlich. Bei Jesaja in unserem Predigttext findet sich ein wunderbar tröstliches Bild für dieses plötzliche Erkennen. Wir sehen, heißt es da, weil Gott uns die Tränen trocknet. Wenn Sie das einmal erlebt haben, dass Ihnen jemand ganz sanft mit einem Taschentuch die Tränen abtupft, dann wissen Sie, dann verschwindet ja der trübe Schleier aus Tränen, der uns am Sehen hindert. Dann verschwindet der Vorhang, dann verschwindet der Nebel. Und dann schauen wir durch die scheinbar unüberwindliche Realität des Todes hindurch auf das neue, unzerstörbare Leben, weil wir auf einen schauen, der gestorben war und nun doch ewig lebt. Und wenn wir gleichsam mit getrockneten Tränen und klarem Blick im Abendmahl auf den schauen und nicht nur auf ihn schauen, sondern er mitten unter uns ist als Gastgeber und Gabe, dann, liebe Gemeinde, schöpfen wir daraus die Zuversicht, dass auch wir nicht im Tode bleiben werden wie er, sondern mit Gott leben werden und durch Gott leben werden, auch im Tode. Schöner Ostertag, ihr Menschen, kommt ins Helle, kommt heraus aus den Dunkelheiten, kommt heraus aus den toten Winkeln, kommt am Abend des zweiten Feiertags noch einmal in das herrliche, strahlende Licht des Ostermorgens. Kommt jetzt gleich, schmecket und sehet, dass unser Herr freundlich ist und lebt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.